6B47. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 6 ist Eduard C. Hettner. Wir werden über IHS, Steyr-Daimler Buch, Danatüren, Connect Austria, Chat2Web, RHI, Immo East, Immo Finanz, die Wiener Börse und ein aktuelles Artificial Intelligence Investment sprechen. Lieber Herr C. Hettner, ich habe es geschafft, ich bin durchgekommen, ich freue mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich jetzt auf ein tolles Gespräch. War eine lange Einleitung auf jeden Fall, weil Sie ja so viel gemacht haben. Und Sie sind auch einer, der bei unseren Roadshows, die wir gemacht haben, immer eigentlich der Stargast war. Die größte Menschentraube von Besucherinnen und Besuchern war immer bei Ihnen und ich durfte Sie... Doctor! Ich spiele das ein, ja. Einer der wenigen, wo wir auch immer Doktor gesagt haben. Jetzt bin ich neugierig, was ist das für ein Doktortitel, den Sie erworben haben?
Der Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, den man an der WU erwirbt.
Sozial braucht man bei Börsianerinnen und Börsianer auch, wenn man manche Unternehmen übernimmt, die vorher nicht so gut performt haben, glaube ich, oder?
Ja, natürlich. Also man muss immer mit Menschen umgehen können und versuchen, Menschen zu motivieren, in die richtige Richtung zu laufen.
Genau. Na, ich freue mich jetzt sehr, dass Sie da sind, wie gesagt, und wir gehen da eine Zeitreise durch, die ja mit dem Doktortitel begonnen hat und dann Institut für höhere Studien, IHS in den 70er Jahren vom alten Jahrtausend. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
Naja, das war damals ein Ort in Österreich, wo Sie Informatik wirklich betreiben konnten, weil das Institut aufgrund der Tatsache, dass es damals schon die Wirtschaftsprognosen gemacht hat mit dem WIFO gemeinsam, auch den gleichen Rechner genutzt hat, war das ein Ort, wo sie an einem Terminal sitzend programmieren konnten, Datenbanken nutzen konnten, Software zur Verfügung hatten, die es auf keiner Universität gab und außerdem auch noch ein Stipendium bekommen haben, wenn sie die Aufnahmeprüfung geschafft haben.
Spannend. Das klingt nach Rechnern, die man aus den Science-Fiction-Filmen kennt. Oder so Riesendinger müssen das gewesen sein.
Ganz genau. Ja, wenn sie von IBM waren, was in dem Fall nicht der Fall war, das war Univac, dann waren sie auch noch wassergekühlt.
Ja, und da haben Sie mir im Vorgespräch was in Richtung Artificial Intelligence erzählt. Wie gesagt, wir versetzen uns in die 70er vom alten Jahrtausend.
Ja, das war das erste Mal, wo ich ja so mit diesen Algorithmen rein Interesse halber in Kontakt gekommen bin und für sinnvolle Anwendungen waren die Rechnergeschwindigkeiten natürlich damals völlig ungeeignet. Und auch das ist heute noch ein Thema, Artificial Intelligence insbesondere im Bildbereich und im Bildinterpretationsbereich zu nutzen.
Sie waren ja damals wissenschaftlicher Assistent. Kann ich mir das so vorstellen mit den Riesenrechner, dass man auch so mit einem weißen Doktormantel herumgerannt ist? Oder war das
ohne Mantel,
weil das wäre dann noch Science Fiction.
Es hat Operatoren gegeben im Rechenzentrum, die haben weiße Mäntel.
Genau, ich habe das Kopfkino da gerade von einem lebenden Science Fiction Film. Sie sind dann Ende der 70er zu einer damals börsennotierten Firma und einer großen börsennotierten Firma, Steyr-Daimler Buch, gewechselt und dort ging es in Richtung Controlling einmal. Was war der Aspekt für diesen Wechsel damals? Was hat Sie da gereizt dran?
Es war das weite Feld der Produkte und Länder, die Steyr-Daimler Buch damals bestrichen hat mit seinen Aktivitäten. Es gab alle Arten von Fahrzeugen in diesem Unternehmen bis hin zu Panzern, wie wir wissen. Es gab aber auch Wetzlager, es gab alle möglichen Produkte, Forstmaschinen und so weiter. Es war also ein hochinteressantes Unternehmen und es war auch auf der ganzen Welt tätig. Mhm. Und das hat mich interessiert.
Nächste Station ist dann in den 80ern auch ein längerer Zeitraum. 85 bis 93 wusste ich so nicht, SIS, Datenverarbeitung, GmbH. Sie waren damals, glaube ich, das erste Mal der Chef, oder? Bei dem Unternehmer dann,
ich war in einer Funktion. Mitgeschäftsführer und ja. Nicht Gründer. Gründer waren andere, wo ich dann dazugestoßen bin im Zuge meiner Dissertation. Mein Dissertationsvater, also der Assistent, der Peter Borzer, der mich damals betreut hat, hat die Idee für dieses Unternehmen gehabt, hat ein paar Kollegen zusammengebracht, hat das Unternehmen gegründet. Der erste Auftrag waren die kommerziellen Systeme der Dauern Autobahn AG.
Schön.
Und die Buchhaltung habe ich geschrieben, die Anlagenbuchhaltung habe auch ich geschrieben. Ein Kollege hat den Lohn und Gehalt geschrieben und so weiter. Und das waren die ersten kommerziellen Systeme, die die SIS-Datenverwaltung entwickelt hat. Und das hat sich dann weiterentwickelt zu einem Unternehmen, das an die 70, 80 Mitarbeiter gehabt hat, 200 Millionen Umsatz gemacht hat mit Hardware, die dann auch verkauft wurde. Und da bin ich dann Mitte der 80er Jahre, also 1985, als ich von Steyr weggegangen bin, wieder in dieses Unternehmen als Geschäftsführer eingetreten.
Und Informatik auch als großes Thema, nehme ich an.
Informatik habe ich gelernt an der TU, parallel zur WU, weil an der WU hat es relativ wenig interessante Veranstaltungen dazu gegeben. Also man hat an der TU besser programmieren gelernt oder schneller in den diversen Lehrveranstaltungen, Alkohol, Kobol etc. Und deswegen habe ich das dort gelernt und dann eben in meiner Dissertation und in der Firma umgesetzt.
Jetzt kommt die erste Sidestep-Frage. Ich habe Sie kennengelernt später als im Kapitalmarkt tätiger Mensch, der viel umstrukturieren musste oder durfte. Glauben Sie, dass Ihre Skills in der Informatik auch das Verständnis für komplexere Kapitalmarktprodukte irgendwo gehoben haben oder war das eher ein Zufall?
Nein, das war eher Zufall. Also in diese Restrukturierungsschiene bin ich hineingekommen bei Steyr Daimler Buch. Relativ rasch. Wir haben eine Schweizer Tochtergesellschaft gehabt, die nicht wirklich performt hat und habe mit meinem Chef dann hingeschickt, so nach dem Motto, schauen Sie noch das einmal an.
Ja. Das spiele ich das erste Mal das andere, dieser Doctor, Doctor, can't you see it's burning, burning. Ja, also immer wenn es irgendwo brennt, ja, dann das ist da losgegangen, oder?
So irgendwie, das ist da losgegangen, ja, das muss man eigentlich so sehen, ja. Ist losgegangen, ich habe die dann auch wieder auf gleich gezogen, habe den Geschäftsführer ausgetauscht, das war ein Norweger, der hat sich nicht wirklich dort wohlgefühlt, sage ich einmal, mental auch, hab dann einen Schweizer gefunden, der auch in der Schweizer Armee verankert war, natürlich Reserveoffizier etc. Mit dem gemeinsam haben wir dann auch den Buch G an die Schweizer Armee verkauft.
Ja. Österreichische Industriegeschichte.
Ganz genau.
Mitgeschrieben, ja. Das erinnert mich auch an ein Gespräch mit Norbert Zimmermann, der hier zu Gast war. Die Rettung hat jetzt nichts mit unserem Gespräch zu tun. Die war draußen, kein Jingle von mir, liebe Leute. Werde ich auch verlinken, Norbert Zimmermann. Da sind wir in eine ähnliche Abteilung gekommen, was ich immer ganz, ganz, ganz spannend finde. Ich gehe zur nächsten Station. Wir sind Mitte der 90er Jahre und wir sprechen über Dana Türenindustrie.
Ja. Irgendwann haben sich bei der SIS die Interessen der damals noch drei verbliebenen Gesellschafter heute etwas auseinanderentwickelt und ich konnte mir nicht leisten oder ich habe nicht das Geld gehabt, die beiden anderen auszukaufen. Also habe ich gesagt, macht's mal ein Angebot. Das haben wir dann auch gemacht und wir haben uns getrennt in aller Freundschaft und ich habe einen Job gesucht und bin auf die Art und Weise zur Dana Türenindustrie gekommen.
Sie waren dort, glaube ich, das, was man dann CEO nennen kann, oder?
So ist es, ja.
Und Dana Türenindustrie, ganz kurz, was waren das für Türen?
Auf welche Produkte spezialisiert? Die Dana ist ein Unternehmen, das auf Holztüren spezialisiert ist, war der größte Hersteller von Türen und Zargen aus Holz, damals schon in Österreich. hat irgendwo 400 Millionen Umsatz gemacht, in Schilling reden wir natürlich da noch. Und ja, war sehr interessant für mich, weil es war eine neue Branche und die Zeichen sind auf Expansion gestanden. Hat einen sehr interessanten Eigentümer gehabt, nämlich der Stift Admont.
Oh, schön. Ja, ja, das ist die Stifte in Österreich. Ich habe auch mal für einen Medienkonzern gearbeitet, wo ein Stifter eine wesentliche Rolle gespielt hat in der Steiermark, das Thüringer. Gut, und dann kommt die Branche ins Spiel, die damals Megatrend war, natürlich die Telekommunikation und ja. Stichwort Connect. Wir ja. sprechen vom Jahr 1997. Auch da bitte ein paar Worte. Sie waren dort CFO.
Ich war CFO, ja, und bin damals angesprochen worden von dem ehemaligen Personalchef von Steyr-Daimler Buch, der mich kannte und der für One damals hat noch Connect Austria geheißen. Wir haben ja die Marke erst entwickelt dann, einen CFO gesucht hat und hat mich angerufen und hat gesagt, wären Sie zufällig frei? Sag ich, wäre jetzt zufällig frei. Ja. Mhm. Und so bin ich da dazugekommen, war hochinteressant natürlich, weil es ganz was Neues war. Es war wiederum Massenmarkt, es war Aufbau, es war richtig viel Geld unterwegs. Ja. Wurde auch viel Geld verbrannt in der Zeit, in diesen diversen Telekommunikationsunternehmen, durchaus auch bei Warn. Aber ich sage, wir haben relativ noch das Wenigste verbrannt.
Und dann kommt natürlich der Sprung Chat to Web, Internet, das war vollkommen neu damals. Die Telekom Austria ist damals gerade an die Börse gegangen, irgendwie auch nicht ganz im ersten Versuch und alles so geklappt. Sie waren Geschäftsführer bei Chat to Web, das war ja aus heutiger Sicht fast ein Startup, oder? Oder hat man da zusammengeführt und neu verkauft?
Naja, es waren einzelne Abteilungen und Personen aus der Telekom Austria, die sich halt mit Internet beschäftigt haben. Nicht? Es gab so ein Internet-Service-Provider-Produkt. Wir haben mal den Marktanteil von 25% auf 36 innerhalb eineinhalb Jahren oder einem Jahr gesteigert und es war totaler Aufbruch, es war alles neu, es waren hunderte, tausende Ideen. Wir haben den ersten Marktplatz in Österreich gemacht und so weiter und so fort. Und auch hier wieder, man musste die Dinge natürlich cum grano salis anschauen, weil die Versuchung, Geld zu verbrennen, war dramatisch groß.
Das musste man damals quasi als Investment-Case, dass es vom neuen Markt kommen,
der Blödsinn. Genau, ja. So ungefähr. Also wenn Sie kein Geld verlieren, dann kann das nichts sein.
Kann das nicht leibend sein. Und wir, genau, damals gab es ja noch Zinsen, wo man schön spätere Erträge hochrechnen konnte.
Auch, ne? Ja, ja.
Weighted Average. Ja. Und so weiter und so fort. Gut, wir sind jetzt im neuen Jahrtausend und es kommt jetzt eigentlich die Geschichte. Also ich glaube mal grundsätzlich noch, dass wir uns während der Chat-to-Web-Zeit irgendwie kennengelernt haben
über Leih
und Sie und all diese Geschichten. Wir waren damals mit dem Verlag auch ziemlich aktiv und jetzt kommt, ja, jetzt geht's wirklich los, sag ich mal, mit der Kapitalmarktgeschichte eigentlich mit Ihnen in der Hauptverantwortung, sag ich mal. Und das war mal eine Hauptverhandlung, CFO, es war zwar ein anderer CEO, aber die RHI war damals markant angeschlagen.
Wobei man sagen muss, wir haben auch bei der Warn bereits durchaus für österreichische Verhältnisse dramatische Finanztransaktionen gemacht. Wir haben die größte atypisch stille Beteiligung gemacht.
Stimmt,
wir haben schlichte 1 Milliarde, ja. 2,4 haben wir Verlust verteilt. Wir haben die größte Projektfinanzierung, die es bis dahin in Österreich gab, gemacht. 7 Milliarden, alles nur Schillinge, reden wir, aber immerhin, nicht?
Ja, klar.
Und also da waren wir schon am Kapitalmarkt unterwegs, hat noch nicht Börse notiert. Ja, und
da ging vor allem steuerlich noch was, ne, mit der Verlustbeteiligung.
Das ist,
als 50%-Mensch musste man das ja quasi fast kaufen. Ne?
Die Banken haben und die Banken haben noch derartiges Geschäft gemacht.
Ja.
Da sind wir heute weit davon entfernt.
Ja, das stimmt. Das ist, da könnte man, glaube ich, 20 Stunden weiterreden oder mehr über die aktuelle Situation auch. Das Bemühen im Finanzministerium ist da, aber es gibt auch Koalitionspartner und Co. Aber ich bin jetzt mal ruhig und konzentriere mich auf die RHI. Das war, wie gesagt, so eine Geschichte. Can't you see it? Burning. Asbest. Ja. Die Firma war angeschlagen. Einer der Gründungsmitglieder vom ATX habe ich immer genannt. Es waren vier Titel, die RHI, der Verbund, die OMV war noch dabei. Und die Wienerberger, die von Anfang an im ATX waren, so ein Urgestein, war auch die RHI mit einer tollen Vorgeschichte. Und dann ist der US-Hammer mit den Asbestklagen gekommen und dann hat man den Doktor angerufen.
Ja,
Wir haben ein Problem.
Genau, der Dr. Ressler kannte mich von Worn, war ja einer der Beteiligten an Worn mit der RHI. Und hat gesagt, ich habe ein Problem.
Und zwar ein ordentliches.
Ich lese es in der Zeitung. Ja, genau. Ja. Und
am Aktienkurs hat man es auch gelesen, ne?
Der war aber dann noch nicht so weit unten. Den habe ich dann so richtig runtergebracht, wie ich nach Amerika gefahren bin und den amerikanischen Teil dann in den Chapter 11 geschoben habe, weil anders wäre das nicht zu überleben gewesen. Und das war, die RHI war im Gegensatz zu einem nachfolgenden Job, den ich dann hatte bei der Immofinanz, ein sehr gut geführtes Unternehmen, war Weltmarktführer, ein bisschen hypertroph halt von der Ausrichtung.
Schönes
mit
Wort.
Wir kaufen Amerika, nicht?
Genau. Ist eigentlich meistens daneben gegangen, oder? Bei den österreichischen Unternehmen,
absolut.
Die gesagt haben, wir kaufen Amerika, war meistens Sell
bei für vielen die Aktien. Europäischen Unternehmen.
Corpus Christi, die Föst.
Insbesondere solche, die aus dem deutschen Sprachraum kommen, weil da ist eine andere Business-Ethik unterwegs als in Amerika.
Ja. Ja.
Und ich wusste von Steyr Daimler Buch, wie es in Amerika zugeht. Ein bisschen dort habe ich auch die amerikanische Tochter zugesperrt und den Verlustvortrag verkauft. an den Herrn Haselsteiner, und der Haselsteiner hat ihm nicht gebracht, der hat seinen eigenen Verlust gemacht, und so weiter. Also ich hatte da ein bisschen Erfahrung, wie es da drüben zugeht, und wir haben das Ding dann in den Chapter 11 geschoben, es ist irgendwann in den 2012, 13er, 14 ist irgendwann, glaube ich, der Chapter 11 fertig geworden, ich habe das dann gar nicht mehr beobachtet. Und natürlich, ich war schon lange weg. Und aber das war ein Unternehmen, das ein großes Problem hatte.
Ja.
Und das war das Beste in Amerika. Ja.
Genau.
Die Immofinanz, da kommen wir später dazu, die hatte viele große Probleme. Mhm. Ja, die Banken hatten damals noch die Bauer auch den Willen und die Fähigkeit, solche Sanierungen durchzuführen.
Ja. Ich muss dazu kurz ins Wort fallen, dass wir sprechen eben von den Nullerjahren vor Lehman.
Vor
und
Lehman,
nicht nach Lehman, weil Lehman hat bei den Banken das Spiel verändert. Da konnten noch so viele Ideen kommen. Das ging nicht. Ups, falscher Jingle und tschüss, Jingle. Nein, ich wollte nur sagen, dass das in der Zeitreihe auch irgendwie. Und die Banken haben ja super verdient, dann letztendlich auch.
Absolut. Mit
36% ihr IRR haben Sie mir mal genannt. Ich bitte es für die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz.
IRR, Internal Rate of Return.
Genau.
Was habe ich investiert an Geld und was habe ich herausgekommen? Und wenn ich das über die Zeitreihe abzinse, das Polynom auflöse, kommt ein Zinssatz heraus und der ist in diesem Fall 36% per anno gewesen.
Ja, Wahnsinn. Das ist eine gute Sache, ein Polynom. Der Informatiker kommt doch immer wieder durch, ne? So irgendwie, oder der Mathematiker, oder was man auch immer sieht. Und was ich mir notiert habe, noch aus der RHI-Zeit, ungefähr 7 Euro ist der Aktienkurs gewesen, als sie dorthin gekommen sind. Und 41 dann zum Schluss. Das haben wir mal gemeinsam hochgerechnet.
Ja, zwischendurch war er mal bei 4.
Bei 4, aber mein Gott, nein, es muss nicht, also ich hoch, also für mich zählt ja immer nur die Bottomline, weil wir haben da mal eine Rechnung, die möchte ich dann noch fortsetzen. Ja, und dann kommt eigentlich der nächste Punkt, die Immofinanz, Immoist.
Ja.
Dort hat es auch ein Problem gegeben und da haben wir dann im Nachklang einen lustigen Talk gehabt. Ich habe irgendwann geschrieben, nachdem da schon Erfolge da waren, er ist dann gekommen bei einem Aktienkurs von 0,28 Euro damals bei der Immofinanz und sie haben gesagt, na, es sind 0,25 gewesen und ich habe dann nachgeschaut, es waren wirklich die 0,25. Ja. Und ja, wie kamst du zu dem Call damals von der Immofinanz, Herr Doktor, wir brauchen Sie?
Naja, wir haben bei der RHI einmal versucht, größere Übernahme zu machen. Mhm. Und einer der Aktionäre, den wir motivieren wollten oder der typischerweise da investiert hätte.
Der ruft gerade an, oder?
war der Dr. Fries. Ja. Und der hat mich damals kennengelernt und und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, als Aktionär der Immofinanz bekanntermaßen, ich habe ein Problem. Sag ich, ich lese in der Zeitung.
Ja, genau. Ja. Also man muss das schon Zeitung lesen. Das ist wichtig, wenn man die Karriere verfolgt.
Das war so einige.
Aber angerufen werden wir trotzdem mit jeder, der die Zeitung liest. Ne?
Ja, und bin ja auch empfohlen worden, nicht? Und so natürlich. Und dann haben wir ein Gespräch geführt und dann hat er gesagt, machen Sie es. Sag ich, ja, ich mach's. Nicht? Ja. Und damals gab es einen CEO, den Herrn Kleibel, der früher mal bei der Auer war. Und der hat sich aber dann ein bisschen zu fürchten begonnen und ist relativ.
Es war ja auch zum Fürchten eigentlich, oder?
Es war durchaus zum Fürchten, das muss man sagen. Wenn man es jetzt in Relation sieht zur RHI, dann war
da gab es ein Problem, wie Sie gesagt haben.
Da war ein Problem, genau. Aber ein professionell geführtes Unternehmen, ja. Weltmarktführer. Und die Immofinanz Immoist Gruppe war ein völlig unprofessionell geführtes Unternehmen mit 20 potenziell letalen Problemen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und eine Bankenlandschaft, die sich umgedreht hat und gesagt hat, das meiste, was wir draußen haben, sind eigentlich grundbücherlich besicherte Finanzierungen. Also was interessiert uns das?
Ja. Ja? Und nach Lehman.
Nach Lehman. Lehman war die Zäsur.
Ja, genau. Ja?
Lehman war die Zäsur. Vorher konnte man Banken ins Boot bringen und für auch kreative Lösungen, wo der Ertrag in der Zukunft lag, gewinnen, das war nach Lehman nicht mehr möglich.
Ja.
Und bin froh, dass ich heute kein Sanierungsthema habe, weil ich glaube, es ist nur viel furchtbarer,
als
es damals war.
Was man so hört. Es geht, glaube ich, fast gar nichts mehr.
Das geht, das ist, glaube ich, so. Ja. Dazu trägt natürlich auch eine Regulierung bei, eine Europäische Zentralbank und tausend andere Dinge, you name it.
Wieder so ein Thema, wo man Sonderkinofilm machen könnten drüber.
Genau. Und aber damals war es auch schon nicht mehr möglich. Das Gute an der Immofinanz war, dass wir Mieteinnahmen gehabt haben. Und was wir getan haben, als einer wesentlicher Punkt, wir haben alle Versickerungsstellen für Geld einmal versucht zuzumachen. Das heißt, Development stoppen etc. und so weiter, was auch auf ein gewisses Verständnis durchaus gestoßen ist nach Lehman, nicht?
Ja, klar.
Damit wir wissen, in welcher Zeit wir waren. Und über die Mieteinnahmen, auf die wir uns dann stärker konzentriert haben und so weiter, auch dort versucht Verbesserungen, auch in einer schlechten Zeit, nicht? Es waren nach Lehman, zu machen. Aber auf die Art und Weise, grosso modo, mit 1000 und das Lösen 1000 kleiner Probleme, die halt verhindert, und dieses Lösen hat verhindert, dass heute halt irgendjemand die Mutter in den Konkurs schickt. Ob es jetzt die Immoist war oder die Immofinanz oder sonst irgendein Teil in dem Konzern. das war auch noch natürlich wesentlich und man hat dort immer, das nächste Problem war das größte.
Ja. Na, mir ist damals aufgefallen als alter Bankenmensch, dass da sehr gut auch Kapitalmarktwissen eingesetzt worden ist. Sie haben sehr stark auf Convertibles gesetzt, die in so einer Situation natürlich, glaube ich, ein guter Mix war aus beiden Welten. Ja.
Absolut. Also ich habe dieses Instrument auch immer geliebt, weil die heute hier investiert haben, nur einen Kicker bekommen haben.
Die Profis haben ja gut, sogar mit den Convertibles zum Teil mehr verdient als mit den Aktien. Ne?
Absolut, ja. Und also das, und es hat immer das Sicherheitsnetz gegeben, es ist halt doch eine Anleihe primär mal. Nicht? Und es entscheidet der Anleihegläubiger, ob er eine Aktie daraus macht.
Genau.
Ja, und es war eigentlich immer ein sehr erfolgreiches Instrument.
In der Immofinanzgeschichte müssen wir auf jeden Fall auch noch das Jahr 2014 erwähnen, die Abspaltung der BUWOG. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
Ja, wenn man als Immobilien-CEO oder CFO durch die Lande gezogen ist und für seine Aktie geworben hat, auf Roadshows und so weiter, hat man halt immer gehört, ja, ihr habt so quasi so einen Bauchladen, ihr seid nicht fokussiert, ihr seid nicht nur Geschäftsimmobilien oder Büros oder Shoppingcenter, sondern ihr habt an dem Wohnbereich, da verdient man nichts mit dem Wohnen und so weiter. Und ja, wenn die noch gewusst hätte, dass es ein Mieterschutzgesetz gibt in Österreich und dass die BUWOG eigentlich die Vermietungsgesellschaft des Bundes war für die Beamten, ja, ursprünglich, ne, dann hätte die das noch sehr viel mehr geschreckt. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen fokussierter werden. Ja. Wir werden die BUWOG aber in der Form, wie sie damals bestanden hat, werden wir nicht an die Börse bringen können. Wir haben noch einmal die gleiche Größenordnung dazugekauft, und zwar an deutschen Wohnungen, ja, weil die waren damals schon viel interessanter für die internationalen Investoren, also nach Österreich haben die nicht geschaut, wegen Wohnungen. Nicht?
Ja.
Und mit diesem Schritt haben wir sie erstens einmal doppelt so groß gemacht und zweitens interessant für Spezialinvestoren, die genau so ein risikoarmes Vehikel gesucht haben. Und das war die Basis für den Börsengang, nachdem das funktioniert hat und wir dann, wie gesagt, doppelt so groß war, dann haben wir die Börse Story gezündet.
Genau, und der Daniel Riedl hat, glaube ich, noch immer den Rekord, dass er am längsten die Opening Bell in Deutschland geläutet hat, weil ihm keiner gesagt hat, dass er aufhören
soll. Ja, genau.
Die Geschichte erzählt er immer wieder und es ist einfach, sie gefällt mir auch die Geschichte.
Ja. Jetzt, den habe ich aber ein bisschen motivieren müssen, dass
er das macht.
Ich habe gesagt, du, es gibt zwei Leute, die das machen können, du oder ich. Ja. Wenn du das nicht machst, mag es ich.
Sag in einer Dualfunktion oder so.
Nein, ich werde dann aus der Immofinanz.
Okay.
Er wäre lieber in der Immofinanz geblieben und habe ihn ein bisschen überreden müssen.
Okay.
Auch durchaus, er hat das dann eigentlich auch so gesehen, wie ich, dass das eine sehr interessante Geschichte ist. Und er ist bis heute in dem Metier tätig, nicht?
Beim nachmaligen Übernehmer und wir sitzen hier im 9. Bezirk neben der ehemaligen Zentrale von der Convert und ähnliche Geschichte. Weiß man, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. BUWOG war super erfolgreiche Geschichte, dann letztendlich an den Börsen Wien und in Deutschland. Nach 4 Jahren war es wieder vorbei, eben wegen der Übernahme, vollkommen stressfrei. Jetzt Hand aufs Herz, waren wir da ein bisschen eifersüchtig, dass die Abspaltung noch erfolgreicher war als die Immofinanz in dieser Zeit eigentlich. Und gute Presse auch gehabt hat, oder?
Nein, überhaupt nicht. Hat ja nur bewiesen, dass wir das Richtige gemacht haben.
Ja, ich finde, die Immofinanz hat immer noch zu wenig Credit für diese BUWOG-Geschichte. Das ist damals schnell gegangen irgendwie, aber es gehört in die Gesamtperformance natürlich rein. Und ich habe dann anlässlich, und man muss auch dazu sagen, der Kapitalmarkt mit dem Wegfallen jeglicher Art von Dingen, die man früher mal Zinsen genannt hat, auf der sicheren Seite hat der Immobilienbranche damals natürlich auch einen Rückenwind gegeben, der durchaus schön war. Ne?
Ja.
Mit den
auch in den Bewertungen und die sinkenden Zinsen natürlich. Und das
Genau, na, ich habe mir dann auf jeden Fall zum Ende Ihrer Ehre, kann man durchaus auch sagen, den Versprecher, den nehme ich gerne. Also habe Ihnen die Ehre gegeben, nachzurechnen, weil ich einen Verdacht gehabt habe. Und in der Tat, wenn man alles zusammenrechnet, man hat RHI gekauft zu 7, ist dann zu 41 rausgegangen, ist dann zu 0,25, nicht zu 0,28 in die Immofinanz reingegangen, rechnet Dividenden und buh, hat man echt seine Kohle verhundertfachen können. Wahnsinn. Ja. Wirklich Respekt an dieser Stelle. Und ja, Ende 2015 vielleicht noch abschließend diese Zeit als der Sanierer, Immofinanz, RHI, dann Unternehmen an die Börse gebracht mit der BUWOG und so weiter. Vielleicht abschließend Ende 2015 zufrieden?
Absolut zufrieden. Also ja. Ich glaube, die Dinge können sich alle sehen lassen, sind alle vernünftig gelaufen. Zumindest bis dorthin, nicht? Ja. Wenn ich heute so in die österreichische Immobilienlandschaft schaue, dann habe ich schon zwei weinende Augen, nicht nur eines. Aber aber
Sie haben auch Auszeichnungen bekommen, nicht nur von uns mit die mal 100.
Meine Tätigkeit hat am 30. April 2015 geendet. Und die Dinge haben sich geändert mit Personen, die dann agiert haben. Und dass es keine quasi österreichischen Immobiliengesellschaften mehr gibt, ist traurig. Ja. Aber das ist der Lauf der Dinge. Und das ist an der Börse kann man sie kaufen.
Das ist das dritte Thema, wo wir, glaube ich, eine eigene Sonderserienstaffel machen könnten, was danach war. Aber wie gesagt, ich habe auch noch die Memory. Wir haben ja immer Roadshows gemacht, Sie waren immer zu Gast. Ich habe das mit der Menschentraube erwähnt, wenn ich Sie anmoderieren durfte. Eins durfte ich nicht neben Ihnen in der ersten Reihe sitzen, weil da haben wir immer nur tratscht. Und dann hat man die Bettina Schragl, die auch für Sie immer wieder Herz auf zum Tratschen. Sie waren auch einer, der immer mit mir getratscht hat. Und da sage ich danke dafür. Aber meine Kollegen haben es nicht so gerne gesehen. Bleiben wir noch kurz bei der Wiener Börse, bevor wir nochmal zu Artificial Intelligence zurückkommen. Wir nehmen diese Folge jetzt auf am 3. Mai, senden die Folge am 12. Mai. Und ich frage Sie jetzt für meinen Tagesbericht am 3. Mai ganz kurz, Einschätzung zur Wiener Börse und deren Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller jetzt ganz aktuell. Wie sehen Sie das so? Beobachten Sie weiter?
Ja, ich investiere ja eher so, sage ich einmal, ganz grob charttechnisch, also viel rein raus und so. Und,
sind Sie auch so ein Beide-Tipp-Käufer irgendwie, wenn es runtergeht, dass man ins, wenn man die Unternehmen kennt?
Naja, es muss schon wieder raufgehen. Nicht? Okay. Also ich habe mir einen Toolset zurechtgelegt, mit dem habe ich schon am IHS begonnen einmal, Geld zu verdienen für einen Spekulanten, der in alle möglichen Optionen damals investiert hat und für den haben wir also ein System entwickelt damals und das funktioniert so, jetzt sage ich mal, locker 60-40, also 40% verlieren, 60% gewinnen.
Dann geht es sich aus.
Ja. Geht sich aus. Ja. Man muss diszipliniert sein. Ja. Und und damit in der Form beschäftige ich mich eigentlich damit, weniger hier und da mal auch fundamental Unternehmen interessiert und so weiter. Und da habe ich mit der Lenzing einmal ganz gut verdient, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Ja. Jetzt ist sie wieder dort, wo man darüber nachdenken könnte, wo man sie kauft. Die Frage ist halt ein bisschen, ich sage jetzt nichts, Qualität des Managements oder sowas.
Die Zahlen heute, muss man es noch näher anschauen. Ist auf jeden Fall eine spannende Aktie zu traden.
Es ist von dem, was das Unternehmen tut und kann, durchaus spannend. Und AT&S ist auch ein Thema. Ja.
Und, Entschuldigung, da muss ich auch wieder, da haben sich viele Österreicher verliebt in diese Aktie eigentlich quasi. Die war long only, hängt natürlich auch ein bisschen als Nasdaq-Follower.
Und ASML ist quasi der nächste Schritt dann in der Wertschöpfungskette, ist ein holländisches Unternehmen. Also wenn man sich ein bisschen eben mit den Dingen beschäftigt, Computerei, Artificial Intelligence.
Sie haben ja den Rechner noch damals vom IHS daheim stehen, oder? der gibt ihnen die ganzen Tipps und der steht im Garten und na, Spaß beiseite, ja. Ja. Nein, aber finde ich hochinteressant. Ja. Das ist schon ein, ich sehe hier eigentlich, ja, bei mir kommt noch ein bisschen der Bauch ins Spiel zu viel, dass ich da sehr stark Bauchgefühl handle.
Ja, Disziplin nicht so wenig, ist das Wichtigste und genau. Das Geld, das ich verliere, weil ich nicht diszipliniert genug bin.
Genau. Aber, ja.
Aber das ist der Mensch.
Ne? Das ist der Mensch, genau. Da könnte man jetzt ein Grönemeyer-Sample spielen oder was auch immer. Aber wir kehren noch zurück zu Artificial Intelligence. Und in Ihrer Selbstständigkeit, jetzt investieren Sie auch?
Ich habe in dieses Unternehmen, das heißt EIS GmbH, ist in Gedersdorf bei Krems zu Hause.
Und schreibt man eigentlich mit EIS Englisch?
Englisch mit zwei Y, weil sonst kommt man nicht, eine EIS.com geht sonst nicht, ja, natürlich, genau. Wenn man das vor die Idee vor zwei Jahren oder sowas gehabt hat, für diese Namensänderung. Und das ist ein Unternehmen, das sich EIS eben Augen mit Sehen, also autonomes Fahren und ähnlichen Problemstellungen beschäftigt, Produkte hat, die das Schließen von Türen auf Bahnhofsüberwachung, Bahnsteigüberwachung, Kreuzungsüberwachungen und so weiter, Abbiegeassistenten. Unser Abbiegeassistent ist der bestbewerteste gemäß ADAC in Deutschland, also das beste Produkt am Markt, ist nicht das billigste, aber das ist meist so. Und also ein Unternehmen, das sich ganz intensiv mit Artificial Intelligence beschäftigt und eben in sehr zeitkritischen Sequenzen und in sehr kurzen Zeiten Bilder erkennen muss. Was tut sich da drauf? Ja, anders können Sie autonomes Fahren ja nicht lösen. Und das ist das Spannende an dem Unternehmen.
Und auch im Zugbereich, glaube ich, tut sich da was, oder? Stadler aus der Schweiz, dort Stadler ist ja die Gerda Königsdorfer.
Einer der unserer größten Kunden, ja, der ist eben für Zugüberwachung, Bahnsteigüberwachung in Deutschland, Berlin, Stuttgart und so einsetzt.
Ja, spannend. Da kann ja für, Sie sind St. Pöltner. Ja. Und Krems ist ja auch nicht so weit eigentlich, ne? Nein. Da kann ja aus dieser Gegend vielleicht noch eine Börsegeschichte kommen, vielleicht einmal, oder? Mit rund um die EIS.
Durchaus denkbar.
All eyes on you auf jeden Fall. Ich sage auf jeden Fall danke. Abschließend noch, haben Sie einen Tipp für junge Leute, die jetzt Berufseinsteigeralter haben? Wie geht man das am gescheitesten an? Personal wird ja überall gesucht und trotzdem findet das Matching nicht immer so gut statt.
Naja, ich sage mal, darüber oder dafür ist man selbstverantwortlich. Ja, wenn man sich wo bewirbt, ja, dann muss man sich anschauen, wie schaut die Umgebung aus, was habe ich da zu tun, ja. Und arbeiten muss man überall und soll man auch, weil wenn die Erfüllung im Leben nicht aus der Arbeit kommt, sie wird aus nichts anderem kommen. Ja. Ja. Den Großteil der Wachzeit verbringt der Mensch immer noch in der Arbeit. Jetzt können viele sagen, das ist zu lang. Das ist nicht das Thema. Wenn es Spaß macht, kann man auch 12 und 14 Stunden arbeiten einmal an einem Tag. Und das Entscheidende ist, es muss Spaß machen. Man muss Erfolg haben. Mhm. Ja. Und darüber sind viele Bücher geschrieben worden. Und das ist der Kern. Man muss Spaß haben an der Arbeit, muss Erfolg haben und dann macht sie Freude und dann ist es Erfüllung. Und dann kommt alles andere von selbst.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir reden jetzt nachher noch ein bisschen über das Handelssystem weiter. Das interessiert mich sehr. Herr Zietner, super. Vielen lieben Dank, dass Sie mich bei meinem Wien-Besuch eingetaktet haben. Es ist eine persönliche Highlight-Folge für mich natürlich. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal ein Ciao von meiner Seite.
Und ich darf mich auch verabschieden und ich hoffe, dass Sie dieses Gespräch mit dem Herrn Drastil genossen haben oder genießen werden.
Danke sehr. Tschüss. This is